Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Chefredakteur der Welt am Sonntag und auch des Fernsehsenders namens Welt, Ulf Poschardt. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir schauen gemeinsam auf diesen Dienstag, gleich erstmal auf die Midterms in den USA, die Wahlen, die ja heute stattfinden, die gerade begonnen haben. Sie haben aber auch, aber pst, bitte noch nicht verraten, sehr wahrscheinlich einen Überraschungsgast für mich heute. Den rufen wir, wenn es denn klappt. Sie sind da gerade noch so in letzten Verhandlungen, habe ich gesehen, an Ihrem Telefon, gegen Ende dieser Radiostunde beziehungsweise gegen Ende der Podcast-Folge an. Aber meine Redaktion hat mir irgendwie schon signalisiert, das könnte eine ganz interessante Überraschung sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich bin erstmal froh, lieber Herr Poschardt, dass Sie überhaupt da sind und hoffe, dass Sie uns erhalten bleiben. Ich habe nämlich heute Morgen die Welt aufgeschlagen, Ihre Kolumne gelesen, Überschrift: Die guten Leute verlassen Deutschland, aber Sie bleiben noch, oder?
Absolut.
Gut. Wir können nochmal genauer darauf eingehen später, was Sie da kritisieren. Gibt ja heute auch noch so verschiedene Vorschläge, bei denen ich mir vorstellen kann, dass Ulf Poschardt da möglicherweise nicht ganz einverstanden ist. Höhere Steuern für die Wohlhabenden jetzt in dieser Energiekrise von den Wirtschaftsweisen. Also eine Menge Themen auf dieser Liste. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und ich freue mich, dass Sie uns heute folgen hier live am Radio oder auch im Podcast. Schönen guten Tag. Heute dürfen die US-Amerikanerinnen und Amerikaner wählen, ein neues Repräsentantenhaus und auch etwa ein Drittel des Senats, also der zweiten Kammer. Das sind die sogenannten Midterms, die Zwischenwahlen, denn sie liegen auf halber Strecke zur nächsten Präsidentschaftswahl. Ausgangslage: In beiden Kammern haben bisher die Demokraten eine leichte bis sehr knappe Mehrheit. Die Erwartung ist, dass beide Kammern an die Republikaner gehen könnten und damit wäre dann das Leben für Joe Biden erheblich schwerer politisch in den USA. Ulf Poschardt ist mein Gast heute, Chefredakteur der Weltgruppe. Wie blicken Sie auf diesen Tag? Mit welchen Befürchtungen, mit welchen Hoffnungen?
Also erstmal gucken wir uns das ganz sachlich und nüchtern an. Ich glaube, die Midterms sind immer so ein Gradmesser über eine erfolgreiche oder nicht so erfolgreiche Präsidentschaft. In der Regel ist in liberalen Demokratien auch die große Sehnsucht fast aller Wähler nach so einer Art Checks and Balances. Gab ja gestern den Tweet von Elon Musk, er hat zwei Sachen getweetet. Er hat zum einen gesagt, er empfiehlt die Republikaner zu wählen. Dann gab es natürlich die erwartete Empörung darüber und dann hat er deutlich gemacht, dass er in den vergangenen Jahren eigentlich ausschließlich Demokraten gewählt hat und er aber aus Interesse eines Bipartisanship Checks and Balances davon ausgeht, dass es gut ist, wenn die Demokraten im Kongress und im Senat etwas mehr Druck von der Opposition bekommen. Und ich finde das erstmal so eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme. Und wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich lerne nur, das können Sie ja bei Ihren Reichweiten auch immer sehen, das Interesse an diesen Midterms in Deutschland ist sehr groß. Mhm. Wir haben mit Daniel Sturm, unseren Korrespondenten, schreibt ein Stück nach dem anderen und die Leute interessiert das sehr, auch bei uns im Sender. Da hat Jan Philipp Burgert heute Morgen so seine Analysen geliefert. Kurzum, ich finde großartig, dass wir in Deutschland uns so sehr für Außenpolitik interessieren, weil, und das wäre so eine These, die ich mal in den Raum schieben würde, ich glaube, das müssten wir dann auch beantworten. Wie wollen wir denn sein und in dem globalen Orchester, welche Rolle wollen wir da spielen und wie stark müssen wir da sein?
Ich glaube, das Interesse ist auch so hoch und deswegen habe ich auch das Wort Befürchtung gerade eben mitgenannt, weil die Befürchtungen eben groß sind und weil das, was Sie beschrieben haben, also dieser Checks and Balances-Gedanke, ich musste das auch erst denken, als ich Elon Musks Äußerung und auch die anderer gesehen habe, als eigentlich eine sehr gesunde demokratische Einstellung. Aber dann habe ich mich gefragt, ob die Republikaner, also die da jetzt eben möglicherweise dann mit diesem Tag die Mehrheit kriegen in beiden Kammern des Hauses, ob die denn eigentlich wirklich in einem Zustand sind, bei dem man sagen kann, da ist es dann auch in guten Händen, diese Balances auszuüben. Oder ist das nicht mittlerweile in weiten Teilen eine sehr irrlichternde Truppe? Und wenn Sie die internationale Politik ansprechen, da werden wir es ganz konkret sehen. Beispielsweise Hilfe für die Ukraine, die Frage, wie stabil die transatlantische Partnerschaft ist, wie klar man sich da ist, wen man eigentlich in der Welt unterstützt, die Demokratien oder möglicherweise doch die Autokraten. Da steht ja auch alles mit da zur Disposition.
Ja, also ich glaube, die, also es ist ja zunächst sozusagen ein Given, dass es im deutschsprachigen Journalismus keinen einzigen Journalisten gibt oder Journalistin gibt, der sich vorstellen kann, dass irgendein Mensch die Republikaner wählt.
Ja, also, können Sie sich das vorstellen?
Natürlich. Und,
ja. Also auch diese Republikaner, das,
ne,
das,
ich dieser jetzt Donald nicht, Trump aber ich Schiene. Kann mir vorstellen, warum Menschen sagen, ich wähle die Republikaner. Und ich glaube, es ist bei uns, es ist, also so muss man sich einfach nur mal gegenwärtigen, dass die große, erfolgreiche, verdienstvolle amerikanische Kultur mit den beiden Parteien, eine Partei gibt, wo es in Deutschland gewissermaßen niemanden gibt, der dafür Verständnis hat, außer ein paar wirklich in Teilen skurrile Randfiguren. Und das ist ja also das, was Sie gesagt haben, hat man früher über George W. Bush gesagt, das hat man eigentlich über alle, Ronald Reagan, ja. Also das deutsche Gerede über republikanische Präsidenten und Oppositionsführer ist immer dasselbe. Und dass man das nicht verstehen kann und will, egal wie verdienstvoll rückblickend das Wirken von Ronald Reagan war, egal wie, und das hat man dann erst in der Wertschätzung über jemanden wie Barack Obama, dem natürlich sofort die Herzen aller zufliegen, gesehen, seine Wertschätzung für George W. Bush, für die Amtsübergabe, für die Freundschaft, die verbindet. Kurzum, ich glaube, so wir sollten da ein bisschen vorsichtiger sein in unserer Einschätzung, auch so, wenn man die letzten 200 Jahre anguckt, so die deutsche Demokratie, ob sie den Amerikanern unbedingt erklären sollen, wer da jetzt super demokratisch ist oder nicht. Und was Sie sagen, was den rechten Rand der Republikaner betrifft, bin ich ganz bei Ihnen. Da sind irrlichternste Figuren dabei. Aber das, was Sie zur Ukraine sagen und auch übrigens zum Rückzug auf Amerika und weniger transatlantische Verbindung. Das ist ja etwas, was auch die Demokraten, also es fängt an mit Bill Clinton. Ich hatte die große Freude, Barack Obama mal beim Abendessen so in Ruhe über solche Themen sprechen zu können. Also diese Enttäuschung von der transatlantischen Freundschaft, auch das Gefühl des Alleineseins, das die Amerikaner auch unter demokratischen Präsidenten hatten, das gibt's auf beiden Lagern, die von uns gefeierte, also von uns nicht, aber sonst hier gerne auch gefeierte AOC der Demokraten, die sagt auch, verhandeln, Schluss mit der Unterstützung der Ukraine. Also ich glaube, diese Schwarz-Weiß-Malerei hilft dort wenig. Und das stellt wieder die Frage, wer wollen wir denn sein? Eine letzte Pointe noch. Mhm. Ich erinnere noch, wie höhnisch Donald Trumps Aussagen vor der UN in Deutschland kommentiert wurden, als er gesagt hat, ihr macht euch abhängig von Russland, euer Nord Stream-Projekte ist eine große Gefahr. Und ich habe noch im Blick das Bild von Herrn Heusgen, Heiko Maas, wie die da sitzen. Alle sehen, fanden die deutschen Hipster-Diplomaten, sehen da total cool aus, lachen sich über den Clown mit den orangener Gesichtsfarbe tot. Und jedes Wort von ihm war richtig. Was er gesagt hat zu den 2%, die wir bezahlen müssen für die NATO. Also kurzum, diese einfachen...
Waren
diese
auch schon einfachen, Punkte, die Obama vorher hatte, ne?
Ja, genau. Ja, also diese einfache Weltsicht auf die Amerikaner habe ich nicht und ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht und wir müssen uns einfach überlegen, was können wir denn von dieser drohenden Spaltung dieses Landes oder vielleicht ist es ja schon eine, was können wir da für uns lernen?
Ja, also fair enough mit diesen Beobachtungen, mit Blick auf die Warnung, die es gab. Dazu gehört natürlich aber auch, dass wir wissen oder sehr naheliegend ist, dass dieser russische Einfluss im letzten Wahlkampf, Präsidentschaftswahlkampf stattgefunden hat. Also dass es ein Interesse Wladimir Putins gab, dass dieser Donald Trump an die Macht kommt und eben kein Demokrat in diese Position kommt. Das macht mir so ein bisschen Sorge mit Blick auf die Zukunft. Donald Trump hat ja jetzt angekündigt, dass es eine große Ankündigung in Kürze geben wird. Wahrscheinlich schaut er da auch darauf, wie die Midterms jetzt ausgehen. Und ich glaube, bei allem, wir können gerne gleich nochmal auf diese Frage der gesellschaftlichen Spaltung schauen. Aber wenn Sie diesen großen historischen Bogen aufmachen, ja, im Rückblick stimmt das. Aber Donald Trump hat ja gerade am Ende seiner Amtszeit nochmal eine neue Qualität reingebracht und auch seine Partei in weiten Teilen in eine Frontstellung gebracht, nämlich in der Nichtanerkennung der demokratischen Verfahren, in Fragestellen des Wahlergebnisses. Das hat ja doch nochmal eine ganz andere Qualität als George W. Bush, Sie haben es gesagt, der ganz ordnungsgemäß die Macht übergeben hat, als Ronald Reagan, bei dem es große Befürchtungen gab, die sich in großen Teilen nicht erfüllt haben. Bei Donald Trump haben sich sehr viele der Befürchtungen erfüllt und das ist die andere Qualität jetzt. Das ist auch die gesellschaftliche Spaltung, die Sie gerade angesprochen haben, die sich natürlich enorm verschärft hat.
Ja, aber diese Spaltung hat verschiedene Akteure. Ne? Das ist Aktion und Reaktion und jeder, der die Welt liest, weiß, wie wir den Sturm aufs Kapitol eingeordnet haben. Da gibt's überhaupt keine zwei Meinungen, wie indiskutabel das ist und wie indiskutabel das Agieren des damals abgewählten US-Präsidenten war. Mir ging's ja nur einfach darum zu sagen, dass wir überhaupt in der Differenziertheit über das Thema reden können, glaube ich, ist schon mal ein Fortschritt, weil es genügt ja in vielen Debatten einfach nur zu sagen Republikaner oder Trump und schon ist ja für 85%, sagen wir mal, der bundesdeutschen Diskurse die Sache eigentlich schon erledigt und so einfach ist es nicht und darauf habe ich hingewiesen.
Okay, für uns die Sorge, die Gefahr dieser gesellschaftlichen Spaltung, die wir ja in den USA wirklich konstatieren können. Und da, auch das können wir, glaube ich, wieder differenzieren. Das ist nicht Donald Trump, nicht erst seit Donald Trump, sondern das sind lange Prozesse, die da stattgefunden haben. Wenn Sie auf unsere Debatten und auf unsere gesellschaftliche Entwicklung schauen, wie groß ist da aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass wir in genau solche Lager rutschen, bei denen ja, und das ist ja das Problem am Ende, eigentlich gar keine Akzeptanz mehr für die Position des anderen da ist?
Ja, wir haben es ja, wir haben es aber nicht in der Breite. Also wir haben ja diesen Kulturkampf, haben wir ja 1:1. Wir haben eine groteske Diskursverschiebung nach links bekommen, weil die bürgerliche Mitte aus Angst und Opportunismus nicht in der Lage ist, lautstark ihre moderaten und maßvollen Anliegen richtig zu formulieren. Und wir sehen ja die Umfragen eigentlich im Augenblick jeden Tag erschreckend. Ja, und also gestern Saarland, AfD jetzt im Saarland, glaube ich, bei 16%, wenn ich es richtig sehe. In den ostdeutschen Bundesländern ist die AfD jetzt, glaube ich, in 2 oder 3 Bundesländern die stärkste Partei. Und das ist sehenden Auges. Und das Interessante ist, dass die vermeintlich antifaschistische, linksliberale Elite darauf reagiert mit noch schärferen Rhetoriken gegen diese Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer im Augenblick in Umfragen entscheiden, da ihr Kreuz zu machen. Und ich sehe null Lerneffekte. Ich finde, da müssten alle Parteien eigentlich reagieren. Und ich glaube, wir haben das interessante Phänomen, dass es die SPD gibt, die sieht, dass die Arbeiter zur AfD überlaufen. Wir haben dank Merkel eine CDU, die den konservativen und wirtschaftsliberalen Flügel sozusagen komplett eingedämmt haben. Und wir haben auch, und das waren ja zuletzt bei den Wahlen auch bei vielen FDP-Wählern, die Partei, die sie früher gewählt haben, jetzt in der Koalition mit 2 linken Parteien sehen im Bund, größere Probleme haben. Und für mich ist wirklich, und ich frage Sie, wenn ich das mal ungewöhnlicherweise machen darf in dieser Sendung, ich bin ratlos darüber, ob es auf irgendeiner Seite irgendein Learning gibt. Ich würde sagen, ich glaube, die AfD gutiert das im Ausland, also die profitiert einfach, dass es eine verrohte, immer wieder von Skandalen, von Kriminalrecherchen zerrüttete Partei, in der alle, die einigermaßen bis 5 zählen konnten, eigentlich raus sind aus der Partei und trotzdem gewinnt diese Partei. Also wir reportieren ja seit Jahren einen Skandal in jedem Landesverband, Jugendverband sozusagen. Aber man schenkt dieser Partei einfach Räume, die sonst nicht repräsentiert werden. Und ich finde erstaunlich, wie viele, die eigentlich sagen, wir sind Antifa, mit dem, was sie machen, jeden Tag die AfD stärken.
Wenn Sie nach den Learnings fragen, ich habe Ihnen gerade zugehört und ich habe mich gefragt, trägt denn jemand wie Ulf Poschert beispielsweise dazu bei, dass wir eher zueinander finden? Ich habe jetzt von Ihnen ganz viele Angriffe gehört. Also ganz stark, ich höre da ein relativ starkes Freund-Feind-Denken raus. Ne? Also eigentlich so ein bisschen diese Suche nach dem Schuldigen. Für mich wäre ein grundliberaler Ansatz, immer erstmal zu gucken, wo kann ich auf andere zugehen. Und wenn Sie jetzt die steigenden Umfragezahlen, und wir haben es ja bei Landtagswahlen jetzt leider auch zum Teil dann in realen Zahlen gesehen, für die AfD anführen, ich finde das immer so ein bisschen schwierig zu sagen, schaut mal, die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten werden stärker, daran muss ja die Linke schuld sein.
Das habe ich nicht gesagt, aber die Linke hat auf jeden Fall ihre Verantwortung. Und wenn Sie sagen, jeder muss da bei sich anfragen und nachfragen, was er besser oder anders machen kann. Ich bin sehr froh, dass wir als bürgerlich-liberales Medium einfach als eine der wenigen Medien vollkommen klar stehen gegen beide Ränder, links wie rechts. Ich kenne kein anderes Medium, das es in dieser Konsequenz macht. So.
Ich kenne einige.
Nee, ich nicht. Sagen Sie mir doch welche.
Also ich würde das für uns als
das stimmt nicht.
Für die Zeit in Anspruch.
Nee, das stimmt eben nicht. Die linken Ränder werden dort KlimaaktivistInnen und sozusagen, das können wir gerne nochmal ausführlich diskutieren. Stimmt nicht. Wir sind diejenigen, die darauf bestehen, dass es weder mit linken noch mit rechten Rändern eigentlich ein demokratisches Auskommen in der Art und Weise geben kann, dass wir das unproblematisch sehen.
Aber vielleicht dann auch wieder eine Stilfrage. Ich würde Ihnen sogar recht geben, dass wir in allen Medien immer wieder darüber diskutieren müssen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ob es da doppelte Standards gibt. Und das wäre für mich immer erstmal der erste Ansatz, zu sagen, okay, was machen wir gerade nicht richtig? Und wir waren ja bei dieser Frage der gesellschaftlichen Spaltung. Das große Bemühen, also ich würde mir wünschen, dass die Welt als grundliberales Medium sich vor allem erstmal darüber Gedanken macht, was treibt diese jungen Leute beispielsweise, die da diese Klimaproteste führen, an, erstmal ergebnisoffen raufzuschauen, dann möglicherweise zum kritischen Urteil zu kommen, aber nicht von vornherein zu sagen, das ist linker Rand und genauso extrem wie die AfD. Ich glaube, das wäre problematisch.
Nö, ich glaube, dass die Leute, was die letzte Generation macht, sozusagen ein schlechteres Verständnis von demokratischen Standards hat als manche Teile des rechten Randes. Das macht es aber nicht besser. Und ich kann nur sagen, da empfehle ich auch da, wir hatten gestern, wie ich finde, exzellentes Interview mit Luisa Neubauer in Ägypten. Also das heißt, fragen Sie doch mal bei den KlimaaktivistInnen, ob die Welt sie in irgendeiner Form nicht vorkommen lässt, indem sie nicht die Möglichkeiten haben, bei uns zu schreiben, in Interviews aufzutreten und so weiter. Und natürlich stellen wir uns, seit es diese Aktionen gibt, diese Frage, aber die Bagatellisierung dessen, wie heute reportiert wird, dass die interventionistische Linke damit drin ist, dass Tazio Müller, der dann von Luisa Neubauer retweetet wird, die dann wiederum in der Zeit sozusagen bei Green mitberät. Also da muss man echt nicht viel recherchieren, um zu sehen, dass es keine wie auch immer geartete Abgrenzung zum linken Rand gibt. Die ist nicht existent, außer bei uns.
Ich habe ja erst gedacht, das ist so eine Sache, die ein Bundespräsident mal so sagt, mal in den Raum stellt als Testballon. Die Idee, eine soziale Pflichtzeit für alle, das wäre doch gut, hat er schon vor einiger Zeit gesagt. Aber so langsam wird klar, er will das offenbar wirklich als politisches Projekt vorantreiben. Am Sonntag im Interview mit der ARD hat er es nochmal bekräftigt. Und heute dann vor schöner Kulisse im Schloss Bellevue, vor einer guten Stunde, hat er diese Forderung nochmal klar und deutlich erhoben, aber hat auch so einen kleinen Beruhigungshinweis mit dazu gesetzt.
Eine solche Pflichtzeit müsste, das habe ich öffentlich mehrfach erläutert, auch kein ganzes Jahr dauern. Sie kann auch kürzer sein. Sie kann nach meiner Vorstellung auch über mehrere Lebensabschnitte verteilt sein. Man könnte den Dienst in sozialen Einrichtungen, in der Flüchtlingshilfe, in der Umwelt- und Klimaarbeit, im Katastrophenschutz oder auch bei der Bundeswehr leisten. Und seien Sie sicher, mir war sehr, sehr klar von vornherein, dass dieser Vorschlag nicht nur und nicht überall Begeisterung hervorrufen würde.
Das sagt der Bundespräsident, hat er gesagt, vor einer guten Stunde in Schloss Bellevue. Ich kann Ihnen eins sagen, Ulf Poschert, mein Gast heute, hat in diesem Sinne gedient. Sie waren Zivi, was aber wahrscheinlich nicht unbedingt heißt, dass Sie jetzt für eine soziale Pflichtzeit für alle Menschen, vor allem junge Leute sind, vermute ich mal.
Nein, ganz im Gegenteil, aber Für mich war der Zivildienst vielleicht die prägendste Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe in Hamburg-Wilhelmsburg in einem Arbeiterviertel mit wirklich sehr prekären Verhältnissen in einer methodistischen Kirchengemeinde gearbeitet, die immer schon ist eine Arbeiterkirche gewesen in der Tradition. Und ich habe Dinge gesehen, die ich aus meiner bescheidenen, idyllischen, fränkischen Kleinbürgerwelt so nicht kannte. Und ich glaube, ohne den Zivildienst hätte ich nicht die Entwicklung genommen, die ich genommen habe. Also ich verdanke dem Zivildienst viel. Es war harte Arbeit. Ich habe auch immer wieder verteidigt, als ja, es gab damals noch in den 80er Jahren, besonders von Konservativen, ja, ihr seid Drückeberger. Und wenn ich dann auf Soldaten getroffen habe, wir hatten die Diskussion, habe ich gesagt, ey, mach das mal, mach mal ein sterbendes Ehepaar, begleitet das mal und dann reden wir wieder. Kurzum, ich sehe total den Effekt, ich habe es existenziell erlebt und bin dafür sehr dankbar.
Darf ich mal nachfragen, hätten Sie es gemacht, wenn Sie nicht gemusst hätten, also wenn das freiwillig? Nein,
natürlich nicht. Also ich hätte es nicht gemacht, aber ich war sehr bewusst in der Entscheidung, den Kriegsdienst zu verweigern. Bin pazifistisch erzogen worden, habe ich ja oft hier schon auch erzählt, 68er Kind, es gab gar keine Option, da anders drüber nachzudenken, aber rückblickend wirklich, ich bin sehr dankbar. Und gleichzeitig hat sich die Welt verändert und ich bin in dieser Gesellschaft besonders besorgt um das, was mit den jungen Leuten passiert. Also wir sind eine alternde Gesellschaft, wir sind eine rasant alternde Gesellschaft. Wir merken das an den Wahlergebnissen, wir merken das an dem Strukturkonservatismus, der überall einzieht. Man merkt das an dem erlöschenden Elan, wenn es darum geht, Ehrgeiz zu wecken und so. Also wir sind echt so eine graue Gesellschaft auf dem Weg, eine weiß-graue Gesellschaft zu werden. Und wir brauchen junge Leute, die einen Ehrgeiz haben, die eigentlich mit dem Abi sagen wollen, ich will die Welt aus den Angeln heben. Stattdessen die jetzt in irgendein Pflichtjahr zu drängeln, finde ich komisch. Mein sehr geschätzter Kollege Sascha Lobo hat darüber im Spiegel, wie ich finde, einen sehr guten Aussatz geschrieben, hat gemeint, es gibt so zwei Arten von Jugendfeindlichkeit. Das eine ist eine konservative mit einer patriarchalen Bevormundung und es gibt eine linke Jugendfeindlichkeit mit einer kollektivistischen Bevormundung. Und er findet, das fand ich eine super Formulierung, er findet diese Ideen, die ja von Merz und Steinmeier gleichzeitig kommen, das Sahnehäubchen der Unverschämtheit dieser Jugenddiskriminierung. Und das finde ich auch, ich glaube, wir haben ein grotesk falsches Bild von der Jugend, auch durch diese vermeintlich so prägende KlimaaktivistInnen-Generation. Ich erlebe die eigentlich ganz anders. Die wollen loslegen, die wollen im Zweifelsfall ein Unternehmen gründen, die wollen eine Familie gründen, die wollen sich Wohlstand erarbeiten. Und ich glaube, so ein soziales Pflichtjahr ist keine besonders kluge Idee angesichts der Entwicklung der Demografie.
Jetzt höre ich das bei Ihnen und ich höre das immer wieder, alle, die gedient haben in diesem Sinne, gerade die den sozialen, also den Zivildienst gemacht haben, dass sie sagen, das ist eine ganz prägende, ganz wichtige Erfahrung in ihrem Leben gewesen, die sie, ne, wichtiger Zusatz, nicht missen möchten. Aber Sie haben ja auch gerade selber gesagt, Sie hätten es dann sehr wahrscheinlich freiwillig nicht getan. Und das ist ja im Moment, es gibt ja im Moment ganz viele freiwillige Möglichkeiten, freiwilliges soziales Jahr etc. Das bringt mich immer wieder zu dem Punkt, weil gerade auch, weil Sie sagten, die Zeiten haben sich geändert. Ja, stimmt, die haben sich geändert, aber die haben sich natürlich auch in dem Sinne geändert, dass wir haben gerade darüber gesprochen, Spaltung der Gesellschaft, uns an vielen Stellen gar nicht mehr so begegnen in verschiedenen Lebensrealitäten. Also vielleicht sogar noch viel weniger als zu anderen Zeiten, weil die Schulen...
Sie meinen, deswegen soll man die Jugendlichen dafür abkommandieren? Also
ja, darf ich gerade nochmal den Bundespräsidenten einspielen? Der hat es nämlich ganz nachvollziehbar formuliert, finde ich.
Je weniger wir mit Menschen zu tun haben, die anders leben als wir, desto mehr schwinden Aufmerksamkeit, Verständnis und Respekt. Desto mehr wachsen Misstrauen, Ängste, Vorurteile, Ressentiments. Desto anfälliger werden wir für das Gift des Populismus. Je weniger wir mit Menschen zu tun haben, die anders denken als wir, desto mehr leidet unsere Fähigkeit zur vernünftigen Diskussion, vielleicht auch die Bereitschaft zum Kompromiss.
Ich finde es erstmal, kleine Beobachtung, mal schön bei Frank-Walter Steinmeier, seine Pausen regen auch immer dazu an, dass man schon mal nachdenken kann, was er jetzt eigentlich gerade gesagt hat. Aber wenn Sie das hören und wenn wir uns eine Gesellschaft anschauen, wo wir wirklich ganz viele Triebkräfte haben, die auseinanderdriften, uns auseinanderdriften lassen. Na, ich mach mal gerade dieses Bild, ja. Die woke junge Studentin in Amerika beispielsweise, die den republikanischen Redneck durch das Land mit dem Rollstuhl fahren muss, ja. Diese Begegnungen führen einfach, glaube ich, dazu, dass sich beide besser verstehen, vielleicht nicht komplett, aber dass sie sich auf jeden Fall auf irgendeiner Ebene kennenlernen, die sonst möglicherweise nicht passiert.
Ja, aber es ist ja interessant, wie sehr sie selbst schon in so einem autoritären Staatsverständnis verstrickt sind. Also ja, ich teile jedes Wort fast von dem, was Frank-Walter Steinmeier da in der Analyse der Gesellschaft gesagt hat. Und würde dann nur etwas ketzerisch, also wir sprechen ja immer wieder, machen Interviews und ich kann nur sagen, dass ich den Austausch mit dem Bundespräsidenten außerordentlich schätze, weil er wirklich ganz substanziell über dieses Thema nachdenkt. Ich glaube, das ist sein großes Thema. Und das wäre natürlich auch ein Thema, und ich war bei der Rede in Bellevue dabei und habe sehr genau hingehört und finde auch, da hat er ein paar Spuren gelegt, aber gewissermaßen das auf die Schultern der Jungen zu legen, ist einfach die grundfalsche Idee, weil der Bundespräsident müsste sich eigentlich angucken, wie unsere Gesellschaft so zusammengesetzt ist.
Aber kleiner Einschub, er hat ja, das haben wir auch gehört von ihm im O-Ton gerade, er hat ja gesagt, das kann in der Jugendzeit sein, das kann aber auch in späteren Lebensphasen sein, weil ich glaube, da bin ich bei Ihnen. Ich glaube, in dieser gerontokratischen Gesellschaft, dass da wahrscheinlich die Zeitressourcen vielleicht sogar eher in dieser langen, glücklicherweise ja heute langen Phase zwischen Verrentung und dem Ableben ist. Also, dass man da vielleicht die Leute noch mal ein bisschen stärker in eine Verantwortung holt.
Ich finde, das ist sozusagen unsere Verantwortung. Da kommen wir doch noch mal um den großen Ganzen. Jetzt wird Sie nicht überraschen, dass ich den großen Bill Clinton, Sie wissen, kein Republikaner, ein Demokrat, ein sehr erfolgreicher.
Fragen Sie mal linke Demokraten, wie die das sehen. Aber gut.
Aber der hat Wahlen gewonnen. Ja. Und zwar mit einem Privatleben, das echt spektakulär war.
Sei ihm vergönnt.
Ja. Und der hat gesagt, it's the economy stupid. Und damit hat Tony Blair Wahlen gewonnen und Gerhard Schröder. Und wir sind da. Und stattdessen, wir sollten eigentlich jeden Tag aufstehen und überlegen, wie können wir diesen Wirtschaftsstandort Deutschland retten. Wir haben IWF-Zahlen, die katastrophal sind. Wir haben eine Inflation, wir steuern auf eine Rezession zu, die Unternehmen wollen nicht mehr investieren, die bauen Arbeitnehmer ab. Wir steuern auf etwas zu und früher hatten wir einen Sozialdemokraten wie Gerhard Schröder, der gesagt hat, okay, hey, da müssen wir einfach Wirtschaftsstandortpolitik machen und stattdessen reden wir jetzt über ein soziales Pflichtjahr. Wir brauchen diese jungen Leute, um im Idealfall diese riesiger werdenden Lücken von Facharbeiterstellen und Qualifizierten in irgendeiner Form auszufüllen, damit unsere Volkswirtschaft nicht abschmiert. Stattdessen führen wir in Deutschland eine moralische Diskussion nach der anderen. Und wir brauchen nicht ein soziales Pflichtjahr, wir müssen die jungen Leute dazu motivieren. Und ob jetzt, und das finde ich großartig, irgendeine ökoaktivistische, kluge junge Frau dann Ingenieurin wird, um bessere Windräder, Solaranlagen und so weiter zu bauen, oder aber ein junger Liberaler in der Lage ist, eine Entbürokratisierungssoftware zu entwickeln, ist eigentlich egal, aber wir brauchen die da. Und dann gerne die älteren Fragen, die sich mit 58 zum Teil in die Rente verabschieden. Was ist denn jetzt Ihr Job?
Okay. Nehmen wir mal einfach so als Punkt und als Idee. Ich glaube, das mit den Älteren, wie gesagt, ist durchaus auch im Konzept des Bundespräsidenten drin. Ulf Poschert, hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden jetzt gleich noch über eine Sache und ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich auch nicht ganz einverstanden. Die Idee, höhere Steuern für die, die mehr haben jetzt in dieser Energiekrise. Höhere Steuern für Reiche, wenn das die Linkspartei sagen würde heute oder selbst die SPD, ja, dann ich vermute mal, wäre das keine Nachricht bei uns, aber diese Forderung kommt von den sogenannten Wirtschaftsweisen, heute schon zitiert aus dem Jahresgutachten, das morgen vorgestellt werden wird, die Süddeutsche Zeitung hat davon berichtet, Grundidee der Wirtschaftsweisen, einen befristeten höheren Spitzensteuersatz oder alternativ einen Energiesoli, für die, die es sich leisten können, um die zu unterstützen, die es sich eben nicht leisten können oder beziehungsweise die Staatsausgaben, die da jetzt ordentlich erhöht wurden, da ein bisschen zu entlasten. Ulf Poschert, Sie könnten mich jetzt überraschen, wenn Sie sagen, gute Idee.
Warum sollte ich Sie da überraschen? Ich sage ja also nicht zu irgendeinem Quatsch, gute Idee, wenn ich einfach finde, es ist einfach ein totaler Quatsch.
Wie kommen denn die Wirtschaftsweisen dann darauf?
Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so ein interessantes Phänomen. Das meine ich ja mit dieser Art, ich weiß nicht mal, ob es ein Linksrutsch ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es sonderlich links ist, jetzt diese Steuer-Umverteilungskiste zu einem großen Thema zu machen. Ich weiß einfach nur, wie das wirkt bei denjenigen, die im Zweifelsfall hier in Verantwortung den Karren ziehen. Und das ist eine weitere, einfach, das ist so ein weiterer Nackenschlag in dem Sinne, dass man sagt, es wird, also A, gibt es eine große Undankbarkeit. In Tatort-Krimis weiß man, wer einen Pool hat, ist der Täter. Es gibt sozusagen so eine
früher war es der Gärtner.
Ja, eine Reichenfeindlichkeit. Es ist undenkbar, wenn man sich Batman, das ist mir zuletzt aufgefallen, dass ich mit meinen Kindern Batman geguckt habe, dass jemand wie dieser super, super reiche, wahre Unternehmerssohn, der Superheld ist und seine große Privilegiertheit dazu einsetzt, was gut zu machen, das ist in Deutschland undenkbar. Kurzum, nichts ist populärer als Steuern für die höhere Steuern für die einzufordern, die mehr verdienen als man selbst. Es kommt auch, es gibt kein Land, in dem Neid so ein prägendes Gefühl ist. Dass wir jetzt auch so einen Rutsch haben bei den Sachverständigen, finde ich bedauerlich, überrascht aber auch nicht. Und wir werden sehen, wo diese Art von Politik hinführt. Ich muss nur schmunzeln bei dem befristet. Also ich zahle immer noch einen unfassbar hohen Betrag an Solidaritätsbeitrag für die deutsche Einheit. Wurde auch gesagt, naja, solange wir diese Kosten der Einheit haben, ist längst einfach eine normale Steuererhöhung geworden. Und ich bin sehr gespannt, ob sich die FDP in der Koalition mit zwei linken Parteien dagegen stemmen kann. Aber die Enttäuschung in so einer Lage, wo man eigentlich die Leute bräuchte, die im Zweifelsfall gut verdienen und man im Zweifelsfall auch attraktiv sein sollte für die Leute, dass man sie aus Amerika, Israel, Frankreich, wo auch immer hin nach Deutschland abwirft, dass wir jetzt mit so einem Quark kommen. Aber gut, so ist Deutschland halt.
Ja, aber verfasst. Also, lieber Ulf Poschardt, es gibt natürlich auch so geradezu das Mutterland des Kapitalismus, Großbritannien. Da hat noch, jetzt muss ich nachdenken, welcher Premierminister das war. Ich glaube noch vor Liz Truss. Es war die Entscheidung einer Übergewinnsteuer, weil man gemerkt hat, okay, da gibt es gerade Krisen, Profiteure durch hohe Energiepreise, dass wir es abschöpfen. Spanien hat einen ähnlichen Weg gewählt. Also so sehr deutsche Neiddebatte sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Die Frage ist auch, bleibt unterm Strich genug übrig? Wenn Sie jetzt Chefredakteur in den 80er Jahren gewesen wären, unter Helmut Kohl oder auch noch in den 90er Jahren, würden Sie übrigens einen deutlich höheren Spitzensteuersatz zahlen. Die Unternehmen haben, kann man nachgucken bei der OECD, in den 80er Jahren deutlich mehr Steuern weltweit in den Industriestaaten bezahlt als heute. Also das ist jetzt auch nicht so eine Tendenz, dass jetzt die Reichen, die Wohlhabenden immer mehr belastet wurden.
Doch, natürlich.
Ja, wir haben Jahrzehnte eigentlich erlebt, seit 1990, wo die Steuerbelastung deutlich nach unten gegangen ist, aus dieser Wettbewerbslogik heraus, dass man gesagt hat, okay, dann kommen sonst die Unternehmen und auch die Talentierten, die Erfolgreichen nicht zu uns. Ich stelle mir ja immer die Frage, reicht es denn nicht? Also braucht man mehr?
Was meinen Sie mit reicht es
nicht? Nein, also dass man sich wirklich als Mensch, und zwar jetzt würde ich sagen mal, wirklich gehaltsunabhängig fragt, dass ich mich das frage, dass Sie sich das fragen, habe ich genug Geld auf dem Konto, kommt genug bei rum?
Also ob Sie das finden, ob irgendjemand genug Geld hat oder nicht, das geht eigentlich den anderen im Zweifelsfall einen feuchten Kehricht an. So. Und das muss jeder für sich überlegen. Und das, was Sie, ich finde, Gerhard Schröder gerne gewählt, auch für die Steuersenkung und Joschka Fischer. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, nicht nur für die Sozialreform, sondern für diese außerordentlich richtigen Sozialreformen, genauso wie Tony Blair wahrscheinlich Margaret Thatcher dankbar ist. Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Welt, die Sie beschreiben, ist ein bipolares Universum gewesen. Ich glaube, dass wir ganz dringend darüber nachdenken müssen, wie wir wettbewerbsfähig sind in diesem Umfeld. Und in diesem Umfeld kann ich nur sagen, dass jede weitere Steuerdiskussion, Sie haben die OECD zitiert, Sie kennen, dass wir die höchste Abgabelast, ich glaube, nach Belgien haben. Und wir sind einfach nicht attraktiv. Und die Leistungsfeindlichkeit,
okay, ne?
Nee, das ist nicht okay. Und die Leistungsfeindlichkeit unserer Besteuerung, die ist spektakulär. Und dass wir jetzt in so einer vorrezessiven Phase über Steuererhöhungen sprechen, das ist schon einfach eine absolute Glanzleistung. Und es hat fast was Amüsantes. Und ich wollte hier in die Regie sagen, mein Überraschungsgast hat jetzt zweimal angerufen und ich habe die Telefonnummer da. Und würde sie jetzt, ja, wenn ein Stück Musik kommt, gerne rausgeben.
Haben wir. Das ist eine gute Idee. Ich bin nämlich sehr gespannt, wer der Überraschungsgast ist. Ulf Poschert ist mein Gast heute hier im Deutschlandfunk, Kulturchefredakteur der Welt und Welt am Sonntag. Und wir haben ja seit einiger Zeit das Angebot an unsere Gäste, dass sie mich als Moderator überraschen dürfen. Zum Beispiel so.
Plus eins. Ihr Überraschungsgast.
Tja, meine Redaktion weiß es, denn die haben die Telefonnummer der Person schon gewählt, die sie uns hier präsentieren, lieber Ulf Poschert. Ich ziehe jetzt einfach mal, wenn Sie einverstanden sind, den Regler auf und sage guten Tag, ne?
Ja, unbedingt.
Ja, also einen schönen guten Tag. Wer ist denn am anderen Ende der Leitung?
Schönen guten Tag, André Melnik aus Kiew.
André Melnik, Herr Melnik. Der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, der jetzt wirklich leibhaftig, man muss ja heute immer extra wirklich nachfragen, Sie sind es wirklich?
Ja, das bin ich. Hallo, beste Grüße auf Sie.
Das ist ja eine schöne Überraschung, Herr Poschert. Wie darf ich mir das erklären? Vermissen Sie ihn schon so sehr, dass Sie gedacht haben, wir müssen immer wieder in den deutschen Medien hören?
Absolut. Also ich vermisse André auch als Freund und ich vermisse ihn aber auch als jemand, der, wir haben so viel über deutsche Politik und ihre in Teilen große Ignoranz über das, was außerhalb unserer Landesgrenzen passiert. Ich habe ihn sehr geschätzt für seine auch zum Teil rüden, rhetorisch scharfen Angriffe auf die Naivität der deutschen Außenpolitik. Und ich bin ihm sehr dankbar für den Klartext, den er auch bei Welt am Sonntag bei uns im Sender artikuliert hat. André, schön, dich zu hören.
Ja, hallo Ulf, schön, dich zu hören.
Herr Melnik, Sie müssen uns natürlich erstmal, Sie sind in Kiew, vielleicht einfach erstmal berichten. Wie ist es gerade in Kiew? Was erleben Sie? Wir kriegen ja immer wieder die Berichte auch unserer Korrespondenten von der Energieversorgung, von den Problemen, die Sie da gerade haben.
Ja, also die Stadt ist im Krieg. Gott sei Dank gab es seit knapp 5 Tagen, also keine neuen Raketenangriffe, aber die Infrastruktur ist gelitten, wurde zum Teil zerstört in den letzten Wochen und das heißt jetzt für die Menschen vor Ort, dass fast überall nur vormittags oder vormittags und abends je 4 Stunden keinen Strom mehr gibt und sehr oft auch kein Leitungswasser. Und das ist schon für viele, vor allem für kleine Unternehmen, für Läden, für Krankenhäuser, das ist eine enorme Herausforderung. Und die Gefahr ist noch größer, dass die Russen diese perfide Taktik auch in den nächsten Wochen fortsetzen werden, wo es noch kälter wird, damit die gesamte Stadt einen Blackout erlebt und dass die Menschen wirklich die Stadt verlassen. Also das ist jetzt diese Kriegsstrategie, wenn man das überhaupt so nennen darf. Aber insgesamt ist die Stimmung ziemlich ruhig und gelassen. Die Menschen arbeiten, studieren, sie gehen auf die Straßen, spazieren im Park, die joggen und man versucht auch zum Trotzen diesem Gefühl, dass jeden Tag eine Rakete oder eine iranische Drohne zuschlagen kann, auch im Stadtzentrum, wo ich mich jetzt gerade befinde, wie vor 3 Wochen das der Fall war. Also das ist schon eine Stimmung, die sehr merkwürdig ist. Entschlossenheit, Gelassenheit, auch natürlich Unsicherheit, was passieren wird. Die Menschen bereiten sich vor, sie machen Vorräte, Wasser. Man versuchte Stromgeneratoren zu kaufen, eine Mangelware mittlerweile. Aber auch das gilt nur für Häuser, nicht für Wohnungen. Ich wohne in einem Hochhaus, das heißt, für mich wäre das auch keine Option. Also deswegen, es ist schon eine schlimme Zeit, also für die Menschen, vor allem, weil die Zukunft ungewiss bleibt.
Ja. André Melnik hier als mein Überraschungsgast von Ulf Poschert mitgebracht im Deutschlandfunk Kultur. Herr Melnik, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich das natürlich schon recherchiert, aber weil Sie sagen, die Menschen arbeiten und machen die normalen Dinge. Wo sind Sie denn jetzt eigentlich? Wir wussten, Sie gehen zurück ins Außenministerium. Was ist jetzt da Ihre Aufgabe?
Also im Moment bin ich ein glücklicher Mensch, weil ich endlich formell im Urlaub mich befinde und ich habe 201 Tage Urlaub oder Resturlaub. Okay. Und natürlich werde ich das, und ich hatte, das muss ich Ihnen sagen, in den letzten 8 Jahren, als ich in Berlin tätig sein durfte, nie mehr als 7 Tage Urlaub. Das heißt, jetzt bin ich schon seit 2 Wochen am Stück und ich genieße diese Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel freie Zeit hatte, auch Zeit zum Nachdenken. Und ich hoffe, dass diese Zeit noch ein bisschen dauert, bis eine neue Aufgabe auf mich zukommt.
Ja, Herr Poschert, Sie haben ihn eingeladen. Sie haben auch eine Frage.
Naja, André, wie guckst du im Augenblick auf die deutsche Außenpolitik Richtung Russland? Und wie siehst du das? Das war ja ein Thema, über das wir immer wieder gesprochen haben, Waffenlieferungen für die Ukraine. Du hast ja Herrn Mützenich relativ deutlich erklärt, wie er so agiert, wie schwierig du das findest. Wie ist da dein Blick? Wir haben nur noch 2 Minuten, deswegen musst du es ganz kompakt machen.
Ja, also wir sehen viele Versuche, dass diese Politik geändert wird, und das begrüßen wir auch, diese Ansätze. Zeitenwende ist noch im Gange. Aber wir sehen auch diese Kräfte des Widerstandes, die alten Kräfte. Und Herr Mützenich ist nur ein Beispiel. Es gibt viele mehr Mützenichs, nicht nur in der SPD, aber auch in anderen Parteien, die versuchen schon, da ein bisschen abzubremsen. Und das ist für uns sehr schwierig, weil die Zeit drängt, der Winter naht. Wir brauchen diese Waffen, vor allem geht es ja um die gepanzerten Wagen, um die Gebiete im Süden, im Osten schneller befreien zu können. Und da duckt sich auch der Bundeskanzler leider weg. Und da hoffen wir natürlich, dass diese Entscheidung kommen wird, dass die Zeitenwende umgesetzt wird in vollen Zügen und nicht nur in bestimmten Bereichen. Denn davon hängt ab, ob die Ukraine jetzt überlebt, ob dieser Krieg wirklich nicht jahrelang dauern wird. Also wir brauchen diese Unterstützung. Und Deutschland kann das tun. Deutschland kann das liefern. Es gibt über 2000 Leopard-Panzer in 13 europäischen Staaten. Man könnte eine Allianz schmieden. Deutschland könnte eine Führungsrolle spielen. Und das wäre ja auch kein Alleingang.
André Melnyk, wirklich eine gelungene Überraschung, lieber Ulf Poschert. Früherer Botschafter in Deutschland, jetzt eben zurück in Kiew. Ganz herzlichen Dank für die Eindrücke, die Sie uns geschildert haben. Und ich merke, das diplomatisch-politische Geist schlägt auf jeden Fall auch in Richtung Deutschland noch stark. Ihnen einen guten Tag, alles Gute nach Kiew.
Danke. Danke für die Einladung. Alles Gute nach Berlin. Tschüss.
Grüße. Ciao.
Ja, Ulf Poschert, mir bleibt auch nur noch Danke zu sagen. Chefredakteur der Weltgruppe hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur, aber gerne bald wieder.
Gerne, sehr gerne.